Bernadette Anna Bruckner, intuitive und ganzheitliche Gesundheits- und Business-Mentorin. Die kreative Allrounderin war im In- und Ausland in unterschiedlichen Berufsfeldern erfolgreich tätig. Durch ihr reges Interesse an Unternehmenskommunikation, Marketing, Human Resources und viele andere Businessbereiche hat sie sich in über 30 Jahren ein enormes Wissen angeeignet. Sie ist international aktiv als ganzheitliche Gesundheits-, Ernährungs- und Mentaltrainerin mit ungewöhnlich innovativen Methoden. Entwicklerin von IMM Intuitive Mentoring Method und One Minute Coaching to Go, eine Weiterentwicklung von NLP, sowie Orinition, eine innovative Ernährungsarbeit zur Wiederentdeckung der eigenen Körperintelligenz.
Warum muss traurig sein so wehtun? Ich habe das Gefühl, ich habe einen Kloß im Hals. Ich bring keinen Bissen mehr runter. Irgendwie ist Essen Leidenschaft, Leben. Und irgendwie kriege ich das nicht mehr in mich rein. Ich habe diese Verbindung zum Leben nicht mehr. Bernadette, kennst du das?
Ich kenne das sehr gut. Ich bin nämlich vom Übergewicht in die Magersucht gefallen, Anorexia nervosa, und habe einfach aufgehört zum Essen. In einer Seite, weil ich es vergessen habe, in anderer Seite, weil ich innerlich so einen Stress gehabt habe, in der Umgebung, wo ich war. Und Menschen können töten, Menschen können Leben bringen. Und wenn ich mir das so wieder retour reflektiere, das war vor über 20 Jahren, dann kann ich nicht nur sagen, Hut ab, lieber Körper, du hast viel mitgemacht und du hast viel ausgehalten und du hast durchgehalten. Und wenn ich das jetzt eben so anschaue, wie das überhaupt so weit kommen konnte, merke ich, wir kriegen von zu Hause sehr, sehr viel mit, speziell wir Frauen. Sehr viel Glaubenswerte, wer wir sind, wer wir sein sollten. Immer brav zu sein, gar nichts sagen. Ja. Zu mir haben sie nämlich auch noch einmal gesagt, eines Tages, du hast Haare auf die Zähne. Sei doch nicht so, denn eine Frau ist so nicht. Schon gar nicht ein Mädchen. Sei doch brav, sei doch lieb. Wir bekommen sehr, sehr, sehr viel mit. Ob wir das als gut deuten oder nicht, ist eine andere Frage. Ob es uns gut tut oder nicht, sage ich immer, das merkt man eigentlich, wie es jetzt gerade momentan da draußen in der Gesellschaft zugeht. Der Körper der Frau gehört ihr nicht mehr. Sondern wir sollen so ausschauen, die Zeitungen geben uns das vor, die Männer wollen doch keine dicken, fetten Frauen. Die Männer wollen doch das nicht. Also wenn du jemals einen Mann haben willst, dann musst du aber schon so sein. Sei brav, sei lieb, tu dich gut anziehen. Ich bin zutiefst überzeugt, dass da draußen sehr viele Frauen, speziell in meinem Alter, weil ich glaube, manchmal sehr wohl, das ist eine Generationssache noch, wissen, von was ich sprich. Und umso weniger ich Gewicht gehabt habe, und ich habe innerhalb kürzester Zeit waren es 20 Kilo, weil ich aufgehört habe zum Essen. Die Reaktion des Umfeldes, weil ich Gewicht verloren habe, wo ich noch immer ich war, mit meinen Themen, was ich gehabt habe, war spannend. Auf einmal bin ich gesehen worden. Dieses auf einmal gesehen worden war mir zu viel. Das Übergewicht gehabt, das Kleinkind immer gehänselt. Und auf einmal interessieren sich Männer für dich, nur weil irgendwie dein Gewicht anders geworden ist. Obwohl du eigentlich nicht freiwillig angenommen hast, sondern weil du, ich habe damals in Deutschland gearbeitet, in einer deutschen Firma. Und ich bin niedergemacht worden. Damals hat es das Wort Mobbing übrigens noch gar nicht gegeben. Das ist spannend. Nur weil ich für Österreich war. Das heißt, es wurde meine Identität als Frau, als Österreicherin, schlecht gemacht von Menschen, die ich nicht einmal kennt habe. Und das nimmt mit.
Inwiefern, wie hat sich das gezeigt? Wie hat man dich gemobbt?
Es waren Worte, es waren Witze, es waren Worte, es waren einfach nur Blicke manchmal auch. die Arbeiten, die ich bekommen habe, auch die Aussagen von damals eben der Bereichsleiter war, was er war. Und das waren immer so kleine Sticheleien. Und ich bin hochsensibel. Ich bin aber rau aufgewachsen. Also ich bin sehr viel gewöhnt gewesen, weil ich von der Bäckerei komme. Wir haben Alkoholiker gehabt, gerade die älteren Leute, ich habe mir als kleines Kind schon Sachen einlassen dürfen. Also ich habe mich wehren können verbal. Mhm. Und irgendwie ist das auf diesen Prozess verloren gegangen. Weil du schon anfängst zu hinterfragen, warum, für wen. Warum muss ich mich jetzt da verteidigen? Weil ich von Österreich bin? Hallo. Ich finde mir aber einen guten Humor. Weil ich Frau bin? Weil ich vor mir gesehen werde? Weil Anstand Sachen da waren, das war nicht okay. Ob es jetzt sexuelle Belästigung war, ob es andere Sachen waren. Mhm. Und jeder reagiert anders. Es gibt Menschen, die essen noch mehr, die nehmen zu. Schutz über den Körper quasi. Andere ziehen dich zurück. Mhm. Und wie es bei mir war, es war aber nicht nur in Deutschland angefangen, es war schon eine deutsche Hauptfirma, sondern es hat in Frankreich schon begonnen. Und ich habe angefangen, mich zurückzuziehen. Ich bin zwar ein introvertierter Mensch, war immer schon als Kind eher ruhiger. Und jeder hat so seine Bewältigungsstrategien. Ich bin ruhiger geworden, habe aufgehört zum Essen. Die Lust und die Freude am Leben ist weniger geworden. Mhm. Und du hinterfragst, was so falsch ist mit mir. Mhm. Und ich habe halt aufgehört zum Essen. Ich kann mich heute noch erinnern, wo ich einen ganzen Tag an einer Weintraube gegessen habe, weil ein Hungergefühl, es war einfach nichts mehr da. Es war nämlich auch gekoppelt mit dem Burnout, bis zur letzten Stufe, wenn sich da wer auskennt. Es gibt so 12 Stufen noch ein Modell her, bis zur Depersonalisierung. Und zum Schluss weißt du nicht mehr, wer oder was du bist und ob du da noch da bist oder nicht, völlig wurscht, weil du bist eh einfach nichts wert, also eine Wertigkeit. Und wenn du mal auf so einem Level bist, und in Frankreich war es noch so, dass ich auch hochgradig suizidgefährdet gefährdet worden bin, weil ich hatte keinen Halt, ich war die einzige Österreicherin dort, habe einfach gearbeitet und so und dann wirst ja die Welt einfach nicht mehr so verstanden. Und ich kann mich heute noch erinnern, was da alles durch die Gedanken gegangen ist, was man so alles vorgeplant hat, bis hin zu, ja, ich bringe mich da jetzt um, weil es ist ja völlig wurscht, ob ich jetzt da bin oder nicht. Bis hin zu, bei der Magersucht ist auch, ich bin nicht sichtbar, ich bin ja gar nicht da, schaut es mir gar nicht an. Und das war ein Prozess, der ist bei mir so bewusst abgelaufen, weil nach dem Motto, dass ich nicht da war, aber ich war da. Mhm. Und das war schon spannend. Denn einer Seite war ich ja stolz. Ich habe jetzt schon wieder eine kleinere Hose kaufen können. Mhm. War richtig zwiegespalten. Ich habe mich ja gefreut, es hat ja besser ausgeschaut. Ich habe ja trotzdem auf mich noch geschaut. Also ich habe da Silizium eben auch genommen für die Haut und so. Also ich habe schon drauf geschaut, dass ich mich gesunder nähe, aber halt einfach anders und wenig. Mhm. Und ich war immer wieder stolz, wenn es wieder eine Größe kleiner war. Und wieder eine Größe kleiner. Und das war extrem ambivalent. Mhm. Und ich kann mich heute nur erinnern, ich habe schon das Gefühl gehabt, das fängt jetzt was Neues an, weil es war ein fixer Job, ich habe sehr gut verdient. Aber ganz tolle, also aus meiner Sicht, also ich sage bis heute nur, es war ganz tolle von der Arbeitsbereich her. Ich habe Organisationsentwicklung gemacht, ich habe Personalentwicklung gemacht, SAP-Schulungen und Reorganisation für die Niederlassungen und so. Ich wirklich, es war Stabstelle damals vom International Sales Manager, war wirklich ein ganz toller Job. Viel gereist. Ich habe in Schweden gewohnt, ich habe in Deutschland, in Dublin, es war also in Frankreich. Und doch war es anders. Du hast stark gemerkt, den Unterschied zwischen Mann und Frau. Die Männer, wenn die unterwegs waren, haben sie eine bessere Wohnung gekriegt. Ich habe halt, ja, war eh wurscht. Und mir war es aber egal, weil schon allein, dass ich reisen habe dürfen, die Passion fürs Reisen, die ist bis heute geblieben natürlich. Und die Arbeitsbereiche war völlig meins. Nur das Zwischenmenschliche, mit dem habe ich nicht umgekommen. Und ich habe vor Jahren mal mit Asperg angefangen zu arbeiten. Und dann habe ich das verstanden, weil manchmal dachte ich, irgendwie so Asperger Aspekte, dass die Intelligenz für mich einfach spannender war, als das Zwischenmenschliche mit Konflikten, das war einfach nicht ganz meins. Habe ich nicht umgekommen. Auch nie gelernt übrigens. wichtige Komponenten, was man eigentlich schon in der Schule oder von zu Hause mitkriegen sollte, Social Skills. Und das war total spannend. Ich wurde konfrontiert mit etwas, was ich nicht kenne, und das, die Auswirkungen waren 20 Kilo weniger und hochgradig Suizid eigentlich und depressiv und Anorexia nervosa. Und ich kann mich heute erinnern, wie ich zurückgekommen bin, nachher von Frankreich und von Deutschland, weil ich habe nachher gekündigt bei der Firma. Interessanterweise 2 Wochen später auch der, was mir eingestellt hat. Mhm. Weil es zwischenmenschlich einfach so war, wie es war. Und ich kann mich heute erinnern, das Gesicht von meinem damaligen Hausarzt, weil er mich ja mit 20 Kilo mehr kennt, hat. Mhm. Und das Gesicht kann man nicht vergessen. Der ist nur, wenn man es erst einmal gesehen hat.
20 Kilo weniger, wenn ich fragen darf, also für die, die das vielleicht dann nachher nur per Audiodatei anhören oder die dich nicht kennen, du bist ja jetzt grundsätzlich auch sehr schlank. Was hat das damals bedeutet? Wo bist du gestanden mit diesen 20 Kilo weniger? Wie viel Gewicht hattest du?
Es waren 68 bis 69 und dann war ich unter 50.
Bei einer Größe von, nur dass man so ungefähr...
1,65. Also 1,65 Meter. Und das Spannende ist, du hörst nachher auf, du spürst dich anders. Wenn du, die Menschen kennen das, wenn sie fasten. Wenn du weniger isst, du spürst dich anders. Mhm. Aber ich musste wieder erlernen, normal zu essen. Das heißt, das Essen, meine Mutter kocht recht gut. Normale Kost, Hausmannskost. Und ich konnte es nicht essen, weil es mir zu fett war. Das heißt, mein Körper ist sehr Körper sind grundsätzlich sehr adaptiv. Und das war schon spannend. Ich musste wieder anfangen, Essen zu lernen, anzunehmen. Weil bei sehr vielen hängen ja, gerade bei der Essstörung, ja ganz andere Themen dahinter. Alles, was offensichtlich ist. Und ich habe das Gewicht, was ich vor 20 Jahren gehabt habe, noch immer. Aber anders. Ich esse regelmäßig, ich tue Sport betreiben, also auf gesunde Art und Weise, ich gönne mir auch viel. Mhm. Aber die Auswirkung war sehr wohl, nach dieser Zeit habe ich auch in anderen Firmen gearbeitet und dann ist das umgeschlagen. Fast Food, dann Red Bull und alles Mögliche. Ich sage immer, ich habe ein Speedy Life gehabt. Ich war wie ein Speedy Gonzales und gehen wir so viel wie möglich, so schnell wie möglich. Alles nur als Beispiel, ich habe ein Jahr gehabt, da bin ich 8-mal gesiedelt, bin noch weltweit gereist, nebenbei, habe Ausbildungen gemacht, alles Mögliche und das war wie ein Speedy Life und immer. Einfach Leben, Leben. Mhm. Weil wenn man mal so weit war, dass man weiß, wie man Pulsadern aufschneidet, wie man es richtig macht, weil wann schon, dann schon. Und dann sieht man Leben anders. Nämlich auch Träume zu erfüllen, das zu machen, was einem Spaß macht. Ob man das nachher sagt, war es ein gesundes Maß oder nicht, das ist, glaube ich, im Auge des Betrachters. Mhm. Weil parallel damals habe ich ja mein erstes Burnout gehabt und ich habe nachher 2 weitere gehabt. Das heißt, dieses Spüren, seinen Körper wieder spüren, sich wieder eine Persönlichkeit zusammenzusuchen, weil doch im Endstadium von der Depersonalisierung war ein Prozess, um mal zu schauen, hey, wer bin ich überhaupt? Was habe ich von zu Hause eigentlich mitgekriegt? Warum ist es überhaupt so weit gekommen, dass ich über Suizid nachdenke, schaue, das alles vorbereite und hab, und ich sage es nur immer, und jeder kann über NLP sagen, was er möchte. NLP, da geht es um neurolinguistisches Programmieren. Mir hat es das Leben gerettet. Ich habe es dann nachher weiterentwickelt. Mittlerweile habe ich eigene Coaching-Therapieform entwickelt, eigene Ernährungsform entwickelt. Also dieser Weg war nicht umsonst. Und ich sage nur immer, die Ausbildung war das Beste, um zu verstehen, wie das möglich ist, dass andere Menschen mich so schlecht machen, obwohl sie mich gar nicht kennen. Und welchen Prozess das bei mir ausgerufen hat, welche Strategie, warum ich noch aufhört zum Essen. Ich habe mir selber durch Weiterbildungen, also ich bin nie zu Therapeuten gegangen, weil ich gesagt habe, und man kann jetzt eben meine Erfahrung, ich sage immer, die haben einen größeren Knacks als wie ich. Also mache ich Ausbildungen, weil da investiere ich in mich. habe extrem viel gelesen, sehr viele Ausbildungen gemacht, wirklich bei Top-Leuten, nur um zu schauen, hey, um was geht es da eigentlich? Weil ich es nicht verstanden habe, wie das möglich ist, dass wildfremde Menschen mich verurteilen, beurteilen und ich so derartig stark darauf reagiere.
Was würdest du denn sagen, was hat dir damals gefehlt? Warum bist du nicht aufgestanden und gegangen? Grundsätzlich sind wir ja immer alle frei, auch wenn wir es manchmal vielleicht nicht so sehen wollen. Aber du spürst ja, es tut dir, gerade als hochsensibler Mensch, du spürst ja, es macht das mit dir und es ist keine gute Energie. Warum stehst du nicht auf und gehst?
Weil die Arbeit einfach nur immer mit scheißgeil war. Es war ein Traumjob. Und ich bin rauer aufgewachsen und ich dachte, das stecke weg. Und dieses zwischen, ich stecke das weg und das nicht wegstecken, das habe ich übersehen. Aber die Arbeit, ich meine, ich habe in Schweden gearbeitet, ich habe irgendwo in Dublin, in Irland unterwegs, ich war in Frankreich, bin eingeladen worden, ich war in Lyon, es war ein, sorry, aber Arbeit, es war einfach meins. Ich durfte trainieren, ich durfte Menschen lernen, ich durfte SAP-Schulungen machen, ich durfte Organisationsentwicklung machen und ich liebe es heute noch heiß. Und diesen Unterschied zu machen, und ich bin zutiefst überzeugt, dass da draußen mehr als genug sind. Wenn du mal deinen Traumjob oder so gefunden hast, nimmst du mehr in Kauf, als es dir vielleicht gut tut. Und die Zahlen von Burnout und Sonstiges, was in der Arbeitswelt ja ist, ist ja nicht wenig. Und ich bin aber auch aufgewachsen damit, ich meine, nach 15 Firmen würde man sagen, ich habe nicht auf meine Leute gehört, aber ich bin mit dem aufgewachsen, du bist in einer Firma und du bleibst da drinnen. Und der Unterschied war auch noch etwas anderes. Ich wurde abgeworben von unserer heimischen, also von meiner Elternbäckerei, damit ich diesen Job haben darf. Ich war 20. Ich war auf einer Position, was nicht normal war. Ob ich es ihm recht machen wollte, weiß ich nicht. Nur diese Chance zu bekommen, und ich bin heute noch kein Mensch, der was Nein sagt, sondern gehen wir, mach mal, gehen wir in die Erfahrung rein, weil wer bin ich zu sagen, wenn ich das nicht erfahren habe, ob es mir gut tut oder nicht, ich würde nicht mehr so weit gehen. Aber dieser Job, sage ich bis heute noch immer, das war ein Traumjob.
Würdest du sagen, dass eine Essstörung ein Nein zum Leben oder Nein zu diesem Leben ist? Kann man das so sagen?
Also ich habe es nicht so empfunden, weil ich das Gefühl gehabt habe, ich fühle mich, wie ich weniger Gewicht gehabt habe, habe ich mich ja wohler gefühlt. Das Outcome, wie andere darauf reagieren, mit dem habe ich nicht umgehen können.
Was waren die Reaktionen?
Es waren gemischt. In einer Seite war ich für einige noch zu dick, in andere habe ich nachher gepasst und bin ich nachher angeworben worden und so. Und das habe ich auch nicht so gekannt, weil ich einfach immer fester war und so. Ich bin eigentlich mehr gehänselt worden wegen meiner Größe. Und ich sage bis heute noch, ich bin aber noch immer ich, ob ich jetzt geschminkt bin oder nicht. Und für alle, die mich nicht sehen, ich bin keine Schminkerin. Ich schaue aber anders aus. Also und so weibliche Attribute, dass ich mich so aufbrezel, ich habe das alles zu Hause und das sieht man nicht. Und dieses auf einmal gesehen werden, mit dem umzugehen, in anderen Seiten war ich total happy, dass jetzt mein Körper, also ich tut mir leid, aber ich habe mich total wohl gefühlt, was ein bisschen ambivalent ist. In anderen Seiten nachher auch jetzt, was mache ich da jetzt? Jetzt ist auf einmal Bosse Mobbing, die Worte hat es ja nicht gegeben, aber die trotzdem wurde es gemacht. Ja, heutzutage gibt es ein Wort dafür. Ja. Heutzutage kann man die sogar anzeigen dafür. Das hat es ja alles vor 20 Jahren noch gar nicht gegeben.
Stimmt.
Und das Spannende war, ich habe nicht komplett, es war immer so, ich habe immer das Gefühl gehabt, das bin nicht ich. Wenn ich in der depressiven Phase war, habe ich immer gesagt, das bin nicht ich. Ich war immer ein lustiges Mädel. Ich habe halt meinen schwarzen Humor, österreichischen schwarzen Humor, denn der ist halt so, wie er ist. Aber ich habe das genossen in Frankreich. Ich habe das Die französische Kultur und so, das war für mich ganz, ganz, ganz was Tolles und Neues und weit von zu Hause weg. Ich habe da mal nicht arbeiten müssen und so. Es war beides da. Es war beides eigentlich krass da. Das Ja zum Leben. Ich kann jetzt leben. Ich habe mir Sachen in Frankreich gekauft, weil es bei uns gar nicht gibt. Und weil ich abgenommen habe, habe ich natürlich mir Sachen gekauft, das hätte ich mir nie gegönnt und so. und habe mir auch Frankreich anschauen können mit Peru. Also ganz tolle Erinnerungen. Andere Seiten war aber das, wie es in der Firma war. Und ich habe es nicht ganz zu mir, also am Anfang war nicht, okay, die sagen das halt, ja, weil die Hassliebe zwischen Österreich und Deutschland ist ja eh bekannt. Und irgendwann habe ich es übersehen. Irgendwann ist es gekippt und dann hat einfach diese depressive Phase und dieses, ich bin nicht gut genug, weil heute oder sie wieder aufgeregt und wieder schier über Frauen geredet, weil er war grundsätzlich kein Frauenfreund, dieser Leiter von der Abteilung. Und habe ich gemerkt, dass einfach das andere anfängt zu überwiegen. Mhm. Aber das Grunddings, ja, zum Leben war ja da. Und ich glaube, das war das, warum ich es nicht gemacht habe. Und auch der Gedanke, was würde meine Mutter sagen? Ich kann meine Mutter nicht allein lassen.
Wie ist sie damit umgegangen, deine Mutter? Die hat das ja auch gesehen, ne? Wie du dich entwickelst.
Ja, noch zu Hause. Die Sache war eine andere. Sie war selber in einem Burnout drinnen. Das war wie, wir können nicht sagen, das sind die Spiegelneuronen. Wir können nicht sagen, das ist eine Tochter, Mama. Jeder würde eininterpretieren möchte. Es war zeitgleich.
Okay.
Und viele Töchter tragen ja natürlich unbewusste Muster mit, was man einfach so mitkriegt. Und ich habe mit 16 schon beschlossen, ich werde meine Kinder nicht den Schmafu mitgeben, was ich selber mitgekriegt habe.
Das war sagen wir uns ja als Jugendliche generell, oder? Dass wir sagen, so wie die Eltern, so werden wir nicht.
Ja, es war ganz spannend. Es war aber für mich wirklich ein Commitment. Eine Ausbildung zu machen. Ich habe bis heute keine Kinder, weil ich immer gesagt habe, nein, das gebe ich einer nicht mit. Aber wenn der Partner nur ist, das gebe ich einer nicht mit. Habe eine Ausbildung gemacht, habe ganz, ganz stark an mich gearbeitet, viel Persönlichkeitsentwicklung gemacht, viel geschaut, wie gehe ich mit einer Hochsensibilität um, wie gehe ich mit Ernährung um, wie gehe ich mit meinem Körper um, darum habe ich eigene Ernährungsform entwickelt. Mhm. Eigentlich, wie gesagt, eigentlich nur für mich und auf einmal sind die Leute irgendwie gekommen, was hast du jetzt anders gemacht? Mhm. Und ich gehe noch immer, früher habe ich zweimal im Jahr großes Blutbild, gehe zum Arzt, alles abchecken und so, B12 Eisen, also die Klassiker. Und ich habe bessere Blutwerte als wie vor 20 Jahren. Mhm. Ich bin aber bessere Kondi als wie vor 20 Jahren. Ich habe noch gut Sport betrieben, aber gesund, Gesundheitssport, also übertreiben, nein, Gesundheitssport, wenn es Spaß macht. Habe natürlich Ernährungstrainerausbildung gemacht und auf die Uni mich einfach weitergebildet. Weil ich sage, wer bin ich, dass ich mich kennt keiner. Kenne ich mich? Kenne ich mich selber? Wer kennt sich selber? Wir kriegen in den ersten 5 bis 7 Lebensjahre von allen anderen gesagt, wer wir nicht sind.
Wer wir sind und wer wir nicht sind, ja. Ja.
Genau. Und das Spannende ist ja, und das ist ja der Grund, warum eines Tages aber die Leute so die Konflikte da sind, innerliche, weil sie spüren, das bin ich nicht. Und viele sagen ja den Satz, jetzt bin ich mit meiner Mama. Oder wenn sie in einer Partnerschaft bist, das ist jetzt bitte meine Eltern. Das kommt nicht für irgendwo her. Und darum ist mein Credo und habe auf der Basis noch einmal Coaching-Therapie-Format entwickelt, dass ich selber mal kennenlerne. Ich arbeite mit dem, wer bin ich, wenn ich 100% bewusst bin? Wer bin ich, wenn ich mir jegliche Glaubenswerte und Sätze, was ich als Kind so mitbekommen habe, mal hinterfrage? Und ob sie überhaupt für mich noch passend sind oder nicht? Sehr viele brauchen halt noch gesundheitliche Herausforderungen. Bei mir war es halt so auch, dass ich das nur krasser hinterfrage, damit ich eigentlich immer mehr bei mir bin, mich selber entdecke, mal selber weiß, was liebe ich, was mache ich gern, was sind meine Träume eigentlich und nicht die Träume von den Eltern. Ich weiß heute noch, meine Mama wollte immer, dass ich einen reichen Bauern heirate, das war ihr größtes Ziel, ich habe gesagt, no way. Und bin ich nach Amerika, Au-pair oder alles andere gemacht, weil es für mich kein Ziel nicht ist. Und ich wollte über Tierpfleger werden, als Kind schon. Den ersten Satz, was ich mir auch noch lassen darf, ist, werden was Gescheites.
Ich kenne das.
Jetzt bin ich Menschenpfleger geworden, mit meiner Coaching-Therapieform. Ich liebe es heiß, einfach Menschen begleiten zu dürfen und so. Und ich entdecke tagtäglich immer mehr, was ich liebe. Ich habe einmal Zeit gehabt, zu mir haben sie immer gesagt, du bist eine kreative Buchhaltung, da war ich auch gut zu zahlen, Daten, Fakten. Du bist ja gar nicht kreativ. Ich habe mittlerweile über 30 Kleiderdesigns, habe ein Haus designt, habe Möbel designt, alles Mögliche. Bin auch in Wien einmal auf den Markt gegangen, das ist quasi die Kunstuni. Mhm. Ein Kurs, also ich war nicht lang drinnen, weil es war nicht ganz meins. Aber wenn ich einen Stoff in der Hand habe, dann sehe ich das fertige Produkt. Und ich habe immer gesagt, wenn wer zu mir gesagt, oder zu mir haben sie immer gesagt, ich bin nicht gut in Englisch. Mhm. Ich habe sogar Sprachentalent.
Gerade du.
Aber hier sage ich, da war ich ein Jahr in Amerika, habe noch einmal Englisch, war ein Traum. Mhm. In Frankreich habe ich mich durchgeschlagen, weil die haben beinahe mit mir Französisch geredet. Und zwar 5 Jahre in der Schule gehabt, aber geblutet, weil unsere Lehrerin war spannend, sagen wir mal so. Und ich kann heute noch Französisch. Wenn ich nach Frankreich fahre, ist Französisch da. Mhm. Ich liebe Sprachen zu lernen. Und wahrscheinlich braucht man so, ich nenne es mittlerweile Arschengel, die was da sagen, was du nicht kannst, nur um zu weisen, dass du bist falsch. Und ich kann mich heute nur erinnern, weil ich habe das einmal gemacht, ich darf sehen, ich muss ja mehrmals schreiben. Weil beim Richard Bandler, das ist der Begründer von NLP, habe direkt bei ihm gelernt, weil ich immer, wenn die gelebt haben, wollte ich immer die Originale sehen, weil ich tue es eh noch selber weiterentwickeln. Und dann hat er einen Satz auf der Bühne gesagt, und da hat er gesagt, no one is better than me. Keiner ist besser als ich. Ich habe ihn mal geschaut und habe den Finger hinter, habe gesagt, watch me. Aber ja, sicher nicht. Und seitdem schauen wir NLP, schauen wir die Pioniere dahinter an, weil das sind ja grenzgeniale Pioniere gewesen, weil aus meiner Sicht wurde sehr viele Sachen nicht hineingebracht, was aber alles wertvoll sind, nämlich alles, was auf der Herzensebene ist. Und habe NLP weiterentwickelt. Und habe vor zwei Jahren, meine Zeit vergeht. Vor 2 Jahren in London bin ich nominiert worden bei einer NLP Conference für einen NLP Award für Research, für Forschung. Mhm. Nominiert worden. Ich habe nur verloren, weil der schon länger in der Organisation war, habe ich gesagt, bald bin ich da oben. Und bin nächstes Jahr auch Speaker dort in London Conference, weil ich eben wirklich weitergeforscht habe, ich habe es weiterentwickelt. Du kennst es sehr selber, ich habe Resilienzmethoden entwickelt. Zu mir kämen total viele Leute, ich kann es wissenschaftlich belegen, weil Kommunikation, oder wie es ich immer sage, Worte sind die limitierteste Variante oder Sprache, also Sprache ist die limitierteste Variante der Kommunikation. Mhm. Es gibt weitaus mehr. Und wir vergessen das. Weil wir alle so gedrillt sind auf Worte, aber unbewusst nehmen wir ganz was anderes wahr. Mhm. Und das ist auch der Grund, warum ich gesagt habe, no way, das, da gehört was weiterentwickelt. Das geht so nicht. Aber ich bin also ein typischer Mensch, gebt mir was, ich lege es, ich baue es zusammen und ich tue es verbessern. Darum liegt mir auch die Organisationsentwicklung so, also, oder auch die Persönlichkeitsentwicklung von den Leuten, die ich begleite. Irrsinnig gern Menschen. Mhm. Und es gibt bei mir Herzensthemen. Ich tue seit über 20 Jahren, also die Essstörung, der hochgradig Suizid, das hat mich verändert. Ich will nicht sagen, es hat mir einen besseren Menschen gemacht, das hat mich verändert. Der letzte Knackpunkt war, den habe ich nicht angesprochen, ich habe insgesamt 3 Burnouts gehabt.
Okay.
Ich habe einen schweren Autounfall gehabt, wo ich bis heute, ich habe nichts gehabt. Das Auto war total schaden, wie ausgeschieden, ich habe nichts gehabt, nicht einmal ein Schleudertrauma. Ich sage, das war ein Wink von ein bisschen einer anderen Ebene, die was gesagt haben, Mädel, geh mal deinen Weg, mach einmal das, was wirklich, was dein Herz dir singt, was du schon seit 20 Jahren kostenfrei machst, weil ich einfach was retour gebe nicht. Mhm. Und ich tue seit über 20 Jahren Gesundheitsprojekte initiieren, Menschen begleiten, die was große Visionen haben. Ich gebe mein Business-Know-how her, auch jetzt in der Covid-Zeit, an Mütter, Mompreneurs, sagt man ja so klassisch jetzt dazu, oder Frauen, die was einfach gern selbstständig werden wollen, weil mir als Frauen, das hört sich jetzt blöd an, eine gläserne Decke gibt es noch immer.
Ja.
Sehr viele Frauen haben, auch wenn wir glauben, dass wir sehr offen sind, der fehlende Zugang zu gewissen Sachen, oder sie haben auch die Chance nicht, dass sie Bildung gehen können, und ich habe gesagt, das ist für mich ein No-Go. Und ich habe wieder mal ein anderes Credo: Nähre eine Mutter, dann nährst du eine ganze Familie. Mhm. Wenn du eine Frau nährst, nährst du immer automatisch andere mit, weil die kommuniziert das weiter. Mhm. Und natürlich ist Herzensanliegen Essstörung. Darum habe ich vor 3 Jahren endlich ein brennendes Herzthema oder Vision endlich in die Tat umsetzen können, weil nachher die Leiter waren für mich, die helfenden Hände oder Engel, wie sie auch sagen, nämlich meine erste Hilfebuchserie. Und da habe ich Resilienzmethoden reingebracht. Das erste Buch war zweisprachig. Ich habe noch in London auch wieder einen Award gekriegt, den Global Author Award. Und da haben wir eben, kriege ich bald raus, mein nächstes Sterbebegleitungsbuch ist schon draußen. Und ich habe über 20 Themen in der Pipeline, hole mir auch die Experten dazu, wenn sie wollen. Und wir geben die Methoden rein und wir beschreiben sie so, dass sie so einfach sind, dass die Leute niederschwellig erste Hilfe kaufen können, weil wir auch Tabuthemen ansprechen.
Erste Hilfe ist ja eigentlich ein Begriff, den man jetzt gemeinhin kennt, eben im jemand hat sich verletzt und ich mache einen Verband, mal sehr einfach gesprochen, oder im schlimmsten Fall Reanimation. Jetzt sagst du, es soll niederschwellig umsetzbar sein. Was macht dein Erste-Hilfe-Buch so anders? Das ist ja jetzt nicht das klassische Büchlein, wie man Verbände knüpft. Ja.
Ja. Und zwar sind wirklich Resilienzmethoden drinnen, also mental-energetische Erste-Hilfe-Methoden. Und die nennt insofern niederschwellig, weil das kannst du im Amazon kaufen, kannst anonym kaufen, die Sachen. Und wir sprechen eben auch Themen an, es wird häusliche Gewalt genauso dabei, es ist Sterbebegleitung, es ist für viele noch ein Tabuthema. Essstörungen. Ich war nie jetzt mal, wenn ich das Buch durchkorrigiere, weil das so tolle Methoden drinnen sind, so schöne Sachen, wo ich weiß, dass das viele Leute gut tut, die was in diesem Bereich Herausforderungen haben. Und sehr viele schämen sich für andere Herausforderungen. Ich habe es nie verstanden, aber es ist da. Ich habe auch viele Missbrauchte, die was zu mir kommen, Krebs, sehr viele Themen, was wir alles noch immer in unserer sogenannten offenen Gesellschaft als Tabuthemen ansehen. Jede Menge. Genauso wie Stern. Und darum habe ich gesagt, ich habe ja ganz klar reingeschrieben in der Serie, ich gebe dir jetzt etwas raus, was ich selber vor 20 Jahren eigentlich braucht hätte. Und gerade jetzt in der Covid-Zeit, Suizid ist ja rasant gewachsen, häusliche Gewalt rasant, Missbrauch rasant. Und ich habe gesagt, jetzt so viel wie möglich übersetzen, raus damit. Und wenn es kostet, das ist mir, die Leute brauchen das. Weil ich hätte mich gefreut vor 20 Jahren, wenn wir da gewesen wären und gesagt hätte, Mädel, ich nehme dich jetzt bei der Hand, weil so geht das nicht mehr.
Jetzt hast du vorhin so angesprochen, die Emotionen. Also eben, ich erlebe es genauso und das war auch einer der Beweggründe, warum ich diesen Kongress gemacht habe, eben diese Angst vor dem Ungewissen, wenn ich eine Veränderung herbeiführen möchte, gleichzeitig aber dieser Druck in der perfektionistischen Welt, natürlich bricht sich einiges auf, aber sie ist trotzdem noch sehr, sehr stark da, dieses, ich schäme mich, ich kann es nicht besser, ich hasse mich, ich bin wütend auf mich, Wie holst du jemanden, der so intensive Gefühle hat und so ratlos irgendwie mit dem Kopf vor der Wand steht? Wie holst du so jemanden ab?
Unterschiedlich. Als Hochintuitive, man kann es als Fluch sehen und als Gabe. Ich habe meine Coaching-Therapieform so entwickelt, dass ich meine Gabe umsetzen kann. Ich spüre mich rein in jeden einzelnen Menschen. Und einige brauchen, speziell bei Frauen, ich habe immer gesagt, ich will unbedingt mal ein Schreiseminar machen, wo die Frauen einfach den Raum kriegen, dass sie mal alles rausschreien.
Oh ja, oh weil ja, da bin ich sofort gewohnt, mit dabei.
Ja, wir sind in einer Gesellschaft, wo wir jegliche Emotionen unterdrücken dürfen und dann wundern wir uns, dass die krank werden.
Ja, absolut.
Und ich bin aber mit einer Oma aufgewachsen, die was Uwe gesagt hat, unterdrück gar nichts, weil du wirst krank.
Und recht hat sie.
Und recht hat sie. Und ich habe so viele Frauen, Mütter, Da sind Schicksale dahinter. Ich habe eine mal begleitet, da war ich in der U-Bahn in Wien. Hat es mir auch gerufen, weil ich habe einige, die wissen, die können mich jederzeit anrufen. Oder ich spüre es, dass sie was brauchen, dann schreibe ich einer. Dann habe ich zu ihr gesagt, so, die war total wütend, weil einfach die Ärzte, es hat keiner auf sie gehört und sie wurde nicht beachtet als Mutter. Ich war komplett ratlos, also sprachlos, was da abläuft, weil ich kenne das nicht, ich bin Löwe. Wenn ich was haben wollte, habe ich es gekriegt. Und dann kommt sie und habe zu ihr gesagt, so, du wägst mich jetzt da nicht, dann schreist du mal so lange, wie du willst, ich bleib dran. Und dann arbeitet man dran, dass du am nächsten Tag zum Arzt gehen kannst und ernte mal die Leviten zu essen. Mhm. Das haben wir gemacht.
Aber das ist unglaublich schwer. Also ich kann es jetzt nur von mir sagen, dieses Lautsein und gehört werden, das ist ja, das konnte ich ja ganz lange gar nicht. Ja?
Sie war in einem geschützten Raum, sonst hätte sie sich eh nicht getraut. Sie war auch in der Natur draußen. Mhm. Was jeder, was, ob ich so das Vorteil, ich weiß es nicht. Ich bin wie ein Momo, ich höre den Menschen zu. Bei mir muss man nur sagen, sie kennt mich schon länger. Sie weiß, dass sie bei mir den nährenden Raum hat, die Geborgenheit, die Sicherheit, dass sie es machen kann. Und da ist. Und manchmal, aber das ist eine Typsache, manchmal genügt es, wenn man schlicht und ergreifend schreit. Ich habe einen anderen gehabt, der war in den Wald gegangen, der hat geschlagen, dass ihre Emotion, die Wut oder wie auch immer man es noch definieren will, mal rausbringt. Da haben wir damals sogar die Smoothie-Ringe hergenommen. Und es darf so lange, ja, und es darf so lange dauern, wie es dauern muss.
Mhm. Das ist auch ganz
den Raum gebe ich. Mhm. Wenn sie 2 Stunden den Raum gebe, es ist mir egal. Da geht es um diese Person. Mhm. Ich habe bewusst für mich entschieden, speziell nach dem Autounfall, gesagt, jetzt habe ich ein drittes Mal überlegt. Mhm. Mädel, es wird Zeit, dass du zurückgibst. Es wird Zeit, dass du das machst, was du eh schon die ganze Zeit spürst, für andere Menschen da zu sein und zurückzugeben. Das ist das, was ich mache. Ich bewerte nicht. Zu mir kämen Leute, die glauben einfach an was anderes. Aber dadurch, dass ich einen psychologischen Background habe, wie auch im Bereich Gesundheitsförderung, das heißt, ich habe eine ärztliche Sichtweise, medizinische und sonstiges, ist eben da. Das heißt, ich kann mir alle Welten anschauen, nämlich auch die komplementäre Seite. Es gibt für mich nichts, was es nicht gibt, weil ich sage, und das ist eine zutiefste Überzeugung, ich habe laut Sigmund Freud, wenn man jetzt die Pyramide hernimmt, ein Bewusstsein. Da haben wir um die 5-10% bewusst. Wer bin ich, die was ihre 90-95% Unbewusstes gar nicht kennt, obwohl ich da mein und immer wieder weitersuche, den anderen zu verurteilen, der was vielleicht auf etwas anderes Unbewusstes zugreift, wo ich nicht weiß, ob es das gibt oder nicht, aber er ist überzeugt, dann darf das sein. Ich kenne mich ja selber nicht. Vielleicht gibt es es. Vielleicht gibt es Engel. Vielleicht gibt es Aliens. Vielleicht gibt es das und das. Wer bin ich, dass ich das bewerte? Das wissen Sie. Komm, öffnen Sie sich. Ich bin ein Momo. Ich höre zu. Das war immer schon eine Gabe als Kleinkind. Ich bin im Kaffeehaus gesessen, habe den Menschen zugehört. Ich wollte ja noch über das Leid, weil wir haben viele Alkoholiker gehabt, viele Schicksale auch bei uns. Wollte ja noch das aber wegnehmen, weil die einfach gern gehabt haben. Das waren herzensgute Menschen. Mhm. Und das war sicher ein ausschlaggebender Grund, warum ich NLP-Ausbildung und nachher weiter auch noch, jetzt mache ich Mediationsausbildung, mein Überziel ist, Familientherapeutin zu werden. Es war extrem teuer, die Ausbildung, aber es ist noch wert, weil ich merke, was das bedeutet. Mhm. Es ist eine Gabe und die möchte ich jetzt leben. Und ich glaube, alle anderen Sachen, ob es jetzt Essstörung ist, ob es das ist und das ist, weil ich meine Berufung nicht gelebt habe. Das, was man spürt. Und ob es jetzt Tierpflege ist, das mache ich noch immer. Ich möchte jetzt noch ein Tiersitting machen oder was auch immer. Ich liebe Tiere. Und warum soll ich einen Unterschied machen, so die Menschen? Es gibt keinen, und ich habe letztens ein Interview geführt, ich habe gesagt, es gibt keinen Menschen da draußen, der was durch Böse geboren ist. Es wird uns antrainiert. Ja. Das kann ich entlernen. Das kann ich entlernen. Um neu zu definieren, was Liebe ist, die fängt immer bei sich selber an. Selbstliebe ist für mich das Höchste, weil so gehe ich von innen nach außen den anderen gegenüber.
Mhm. Genau. Ich weiß von dir, dass du ja auch Menschen am Ende des Weges begleitest, wo vielleicht jetzt nicht mehr alles wieder umgedreht werden kann, damit man nochmal neu durchstartet. Mhm. Wie erlebst du diese Endstation, wenn wir sie mal so nennen wollen?
Demütig. Es hat angefangen, also insgesamt haben meine Mama und ich 3 für ihre Schwestern Sterbebegleitung gemacht. Mhm. Und die erste war meine Godi. Und sie hat einfach, also ihr Leben war halt schicksalhaft. Das Spannende war danach, und jetzt können die Zuhörer und Zuseher sagen da, was sie wollen. Ich habe ein ganzes Sterbebegleitungsbuch nachher gechannelt, nachdem meine Tante, also meine Godi gegangen ist. Wir haben sie rüber begleitet. Ich habe es gesehen, wie es gegangen ist.
Wie alt warst du letzten,
da? 15.
Okay. Also doch eher noch sehr jung.
Naja. Also es war vor 5, 6 Jahren war die erste. Und das Spannende war, ich habe es vorher schon immer gespürt. Sie war im Koma. Ich war irgendwo unterwegs, bin heimgegangen. Und da habe ich zu meiner Mutter gesagt, und meine Mutter weiß, dass ich hochsensibel bin. Sie ist sie auch. Nur, wir haben noch nie so offen darüber geredet, es wird jetzt immer mehr. Und lassen dazu. Und ich habe zu ihr gesagt, um 10 Uhr am Abend, habe ich gesagt, wir müssen zu der Godi fahren. Tut mir leid, wir müssen ins Krankenhaus zu der Godi fahren und wir durften auch noch rein. Das Spannende war, sie war im Koma. Mhm. Ich habe sie angegriffen und auf einmal zuckt. Mein Godi hat die zuckt, die ist wieder aufgewacht. Mhm. Eine, was sie mit Sterbegleitung so auseinandersetzt, würden sagen, die Seele ist wieder zurückgegangen. Mhm. Über mich. Mir hat es so gerissen, nicht gewusst, ich muss jetzt angreifen, intuitiv angreifen. Und auf einmal hat sie einen totalen Zucker gemacht und war da. Sie war auch da. Und ich habe zu meiner Mutter gesagt, das ist jetzt Druck gekommen, dass sie jeder verabschieden kann. Mhm. Dann habe ich meinem Bruder gesagt, habe ich meinem Vater, ich habe es allen gesagt, nutzt das jetzt, das ist Druck gekommen, dass ihr gescheit verabschieden kann. Und so war es auch. Die war 2 Wochen wie rosig wieder da.
Okay. Spannend.
Und dann habe ich bei der Mutter und dann haben wir gesagt, so, jetzt sind wir soweit. Jetzt müssen wir wieder, war sie im Alter sein, wir müssen jetzt wieder hin, weil jetzt will es gehen. So war es auch. Dass jeder, der was Sterbebegleitung macht, und du wirst einige haben jetzt da, die was da dabei sind, und ich habe selber eben die Nahtoderfahrung gehabt, du siehst das Licht. Du siehst das. Und das hast du bei ihr gesehen. Sie war die letzte Atem, ich weiß nicht, man kann es noch definieren, es war Glückseligkeit da. Und die Glückseligkeit war bei meiner Mutter da, dass sie es begleiten hat dürfen.
Dass sie was schuldet?
Dass sie es begleiten hat dürfen. Mhm. Es war ein Gnade, es war Sterbebegleitung ist für mich Gnade, dass du das machen darfst. Du verstehst erst dann, was Leben ist. Ich bin der Meinung, wenn du mit dem Tod dich auseinandersetzt, Sterbebegleitung gemacht hast und am liebsten würde jeden Top-Manager das aufs Auge drucken, Sterbebegleitung zu machen. Die würden mit ihren Mitarbeitern auch anders umgehen. Sterbebegleitung ist für mich Gnade. Und ich habe es bei meinen anderen Tanten gesehen. Die zweite, du hast aber schon gesehen, dass der da ist, sie abzuholen, weil sie hat angefangen zu winken. Meine Tante. Im Sterbeprozess. Das heißt, die hat das Licht gesehen, es war wer da. Und dann hat sie ganz klar auf mich geleitet, weil meine Mutter gefragt, ob ich da bleiben soll oder nicht, weil anscheinend die Energie zu hoch gehalten habe. Noch angefangen, Methoden zu entwickeln, wie kann man Menschen gut begleiten, dass sie auch gut rüberkommen, ohne an Schweren, weil sehr viele Kinder nicht loslassen und so. Das habe ich bei ihr noch angefangen, weil eben ein bisschen ein Vorfall war im Altersheim und so. Und dann hast du ganz klar gemerkt, nein, ich darf da jetzt nicht dabei sein. Das Sterben, und das meine ich jetzt nicht religiös, ich habe es auch ins Buch reingeschrieben, das ist ein heiliger Akt, ins nach Hause gehen. Mhm. Das hast du bei meiner zweiten Tante gesehen. Ich bin rausgegangen, natürlich, weil das letzte Wort kam immer, die müssen sie wohlfühlen. Und meine Mutter hat es noch begleitet und ich glaube, eine halbe Stunde, wenn es überhaupt gedauert hat, weil ich habe draußen gewartet. Mhm. Und dann war es soweit. Und das siehst du, wenn die Seele nach Hause geht, das siehst du im Körper.
Wie kann ich mir diesen Moment vorstellen? Ich hatte dieses Erlebnis ja noch nicht. Wie ist das, wenn jemand stirbt?
Wenn es die Gnade habt, macht es, weil es jeder anders auffasst. Ich bin jedem rausgegangen und habe mein Leben geschätzt, dass ich überlebt habe. Mhm. Ich habe es geschätzt, dass ich dabei sein habe dürfen, weil das Wort Leben eine andere Bedeutung kriegt. Und das ist so, viele reflektieren, weil, logisch, weil mit den Verwandten und so, ich war bei meiner dritten Tante auch, weil es war meine Lieblingstante. Mhm. Du fängst an zu einige beten. Weil jeder tut es ja natürlich anders nachher machen. Meine Mutter tut meistens über den Rosenkranz beten. Und wenn Verwandte da sind, dann lassen sie eh die Verwandtschaft dabei sein. Ansonsten gibt es ja Schwestern im Altersheim, die was eben, auch die was alleine sind, mitbegleiten. Mhm. Und ich finde das so, ja, mehr als wie Gnade kann ich, aber es ist für mich ein Gnadenprozess. Du sitzt extreme Stille, also finde ich halt, Hand halten und sagen, dass alles gut ist. Speziell, wenn du noch merkst, dass das, aber es ist ja einfach ein intuitiver Prozess, dass du merkst, dass sie nicht gehen möchten, weil vielleicht noch Konflikte da sind, weil noch irgendwas da ist, oder weil vielleicht die was im Raum sind, nicht wollen, dass das gehen, mhm. Gibt es auch, kann man viel machen. Und es gibt auch Düfte, wo man loslassen, was einer hilft beim Loslassen und so. Und das ist eine Gnade. Und es gehört zum Leben dazu. Es gehört zum Leben dazu. Wir haben den Stern so ein Tabuthema draus gemacht. Und darum bin ich also ein Fan von der Andrea Fuchs, weil die hat einen Workshop, wo du auch im Sarg hier reinlegen kannst. Mhm. Wenn du nämlich mal die Angst vom Sterben loslässt, so nenne ich das. Und ich sage es wahrscheinlich, weil ich eigentlich mehr als wie dreimal fast gestorben habe. Irgendwann muss man loslassen, das Ganze, weil es gehört, ja, ist ja so. Dann fangst du an zu leben. Viele Leute haben Angst vom Sterben und leben eigentlich gar nicht. Das siehst du.
Die Andrea Fuchs hat ja auch mal gesagt, wenn du wirklich ganz achtsam bist und wirklich im Moment bist, dann verliert sich ja die Angst. Siehst du das auch so?
Angst ist gemacht. Entweder weil du Erfahrungen von der Vergangenheit gemacht hast und nicht aufgelöst hast, oder weil du in der Zukunft irgendwas siehst, vom inneren Bild her, was völliges Horrorszenario ist. Und es ist fast keiner im Jetzt. Das finde ich. Ich finde es so schade. Ich habe jetzt die Momente, wo ich mit meinen Eltern da war, mein Vater hat jetzt einen Schlaganfall gehabt, ich habe das genossen, ich war da. Und auch wenn ich so ein speedy Life gehabt habe und vielleicht für viele jetzt da völlig sagen, wie gibt's das, warum machst du das? Ich bereue keinen Moment. Ich habe einen Moment mehr bereut, weil ich es nicht gemacht habe. Da habe ich mich im Arsch bissen, um es jetzt so typisch österreichisch zu sagen. Ja. Ich habe mich in den Arsch gebissen, weil ich es nicht gemacht habe. Ich habe es noch nie bereut, weil ich was gemacht habe und Erfahrungen. Auch wenn ich auf die Straße gefallen bin und was weiß ich. Ich habe es nie bereut. Ja, ich war drei, vier Mal fast gestorben. Ja, ich habe überlebt. Ich hätte mich mehr in den Arsch gebissen, wenn ich es nicht gemacht hätte.
Aber das sagen ja auch ganz viele, dass eben das bereutet, was sie nicht gemacht haben, egal ob das jetzt gut oder schlecht ausgegangen wäre, sondern einfach die Erfahrung eben gelebt zu haben. Ne?
Ja. Ich bereue nicht. Und das Interessante ist, ich habe nach der HBLA, nach der Matura, war ich ein Jahr in Amerika. Und nach einem halben Jahr später habe ich zwei von meinen damaligen Freundinnen mit rübergebracht, habe ich einer Familienzug, ein Au-pair und sonstiges. Und dann hatten wir eine, die wollte auch immer. Aber mit ihrem damaligen Freund durfte sie nicht. Die hat uns Jahre angesudert. Sie hätte auch gern. Und das ist korrekt, dieses im Sterbeprozess, die Leute bereuen das, was sie hätte ich wahre, hätte ich wahre. Typische österreichische Geschichte, ich weiß nicht, ob ich den
anderen hätte ich wahre. Ja.
Wieso machst du das nicht?
Aber warum machen es die Menschen nicht? Was denkst du? Also wir sind ja
Angst,
getrieben Angst. Und eben versuchen alles Mögliche zu erfüllen, sind aber selten bei uns. Was wäre dein Tipp für eine erste Hilfe, um es besser hinzukriegen?
Ist nicht, jeder macht das Beste, was er kennt und was er gelernt hat. Mhm. Ich bin jemand, der sich nachher sagt, was ist der Strategie dahinter? Aus welchem Grund machst du das nicht? Aus welchem Grund machst du es? Ist immer irgendeine wir nennen es von meiner gute Absicht dahinter. Es ist ja auch eine gute Absicht dahinter, etwas nicht zu tun. Oder eine Sucht nicht aufzugeben. Weil wir eben gerade mit einer Methode entwickelt habe für Süchte aufgeben und so. Ob es jetzt Drogen sind, Schokolade, wie auch immer, habe jetzt eine Methode entwickelt. Es ist eine gute Absicht dahinter, warum du etwas nicht loslässt. Es ist eine gute Absicht dahinter, wenn du etwas nicht tust. Ja. Auch wenn du nachher sagst, hey, die Ware. Ja, aber was war die gute Absicht, dass du es nicht gemacht hast? Damals bei mir war es, ich habe bei mir einen Freund bleiben können. Ich wäre weg gewesen. Also muss ich ein gutes Gefühl gegeben haben, auch wenn es auseinandergegangen ist, die Beziehung. Aber es muss damals für sie trotzdem stimmig gewesen sein, dass sie die Entscheidung getroffen hat, dort zu bleiben. Und wir haben extrem spannende Strategien entwickelt, schon seit Kindheit her. Und einige sind hilfreich und einige nicht. Und wenn wer zu mir kommt, dann schauen wir uns die Strategien dahinter an. Und auch die Erinnerungen, die wir haben, ob es jetzt Verletzende sind oder andere, das schauen wir uns an. Und dann entscheidest du auch anders.
Kann man lernen, Behaltung, sich selbst zu verzeihen? Wenn ich mir denke, okay, ich erkenne jetzt die gute Absicht, die ich hatte, aber trotzdem, manche Dinge lassen sich vielleicht dann eben nicht mehr nachholen.
Ich habe zwei Verzeihungsrituale. Ich bin ein Fan von Ho'oponopono. Aber mit der Selbstverzeihung dazu. Und dann habe ich was Eigenes entwickelt, weil ich bin jemand, ich bin sehr untriebig, das weißt du,
ja,
wie auch immer man es nennen will. Und ich sage immer, aber ich bin eigentlich ein extrem fauler Mensch. Darum entwickle ich jegliche Methoden so derartig einfach, dass ich mich mit etwas Negativem nicht lange auseinandersetzen muss. Kann ein Vorteil sein. Dafür habe ich mehr Zeit für das, was mir Spaß macht. Und wenn ich das habe, dann tue ich die Methoden immer total vereinfachen. Und Selbstverzeihung, das geht, ist reine Übungssache. Wir lernen das nicht. Wir lernen die wichtigsten Sachen, was wir eigentlich im Leben lernen sollten, lernen wir sicher nicht in der Schule. Wir lernen viel, aber gewisse Sachen nicht. Und wenn wir es von zu Hause nicht mitgekriegt haben, dann kann es passieren, dass du mit den Strategien irgendwann nicht weiterkommst und noch Ausbildungen machst. Weiterbildungen, Kurse oder Zielen gehst, wo wir glauben, der ist vielleicht gescheiter.
Was wären denn so Tipps oder Strategien von dir so als schnelle Hilfe bei Trauer, schnelle Hilfe bei mir selbst verzeihen, schnelle Hilfe bei Angst? Magst du uns da ein bisschen was verraten?
Gebe ich euch gleich meine Grundmethodik. Die erste ist, und da kannst du gleich mitmachen, wenn du magst.
Okay.
Die erste ist eine Visualisierung. Ich nenne es Virtualisierung, weil ich alle Sinne hernehme. Und da ist einmal, stellt euch mal vor, ihr lehnt an euren Lieblingsbaum. Dann gehst du in diesen Baum rein und den Baum machst du so groß, wenn du die Hände ausbreitest und dich drehst, noch immer drinnen stehst.
Ein großer Baum.
Übrigens, okay. Ich kann alles wissenschaftlich belegen, ich muss das sowieso dazu sagen, weil das anscheinend was Wichtiges ist für die Leute. Wenn du in den Baum drinnen bist und dich drehst, weil er so schön groß ist, weißt du, dass ein großer Baum eine ganz tiefe Wurzeln braucht. Stell dir vor, du nimmst deine Füße und verwurzelst dich mit dem Baum, gehst ganz tief rein und machst die Wurzel ganz breit. Und wenn wir glauben, wir haben jetzt eine Emotion, dann nimmst du diese im Körper irgendwo wahr. Wie auch immer du sie definierst, ob Angst, Verzweiflung, was auch immer. Die nimmst du im Körper wahr. Schau mal, wo du diese Emotion gerade in deinem Körper wahrnimmst. Ja? Jetzt stell dir vor, du kannst die Emotion rausnehmen aus deinem Körper in deine Hände rein. Und da möchte ich jeden einladen, dass er wirklich die Hände nach vorne gibt, das in seinen Körper nimmt, genau bei dieser Stelle, wo er die Emotion wahrnimmt und die Hände nach vorne gibt. Nur einen kurzen Moment, dann schau mal, spürst du den Körper jetzt noch was?
Offen fühlt es sich an, bei mir jetzt zum Beispiel.
Anders. Und jetzt kannst du nur eine Frage stellen. Jetzt schaust du einfach die Emotion, was in deiner Hand drinnen ist. Ist es überhaupt meine Emotion oder habe ich die für irgendwann einmal bei irgendwen übernommen? In der ersten Impuls, wir vertrauen uns auf unsere Intuition. Schau mal, was da für Info für dich kommt. Ein Ja, ein Nein vielleicht.
Ein Nicht von mir.
Genau. Dann sagen wir nur einen einzigen Satz. Alles, was nicht zu mir gehört, zurück zum Originalursprung bitte jetzt.
Alles, was nicht zu mir gehört, zurück zum Originalursprung jetzt.
Bitte jetzt. Wir sind höflich. Bitte jetzt.
Bitte. Bitte jetzt.
Das Spannende ist, dass ich wissenschaftlich belegen kann, was wir gerade gemacht haben. Jeder spürt die Veränderung. Was bedeuten Emotionen? Können wir jetzt eventuell fragen. 99% von dem, was wir glauben, dass wir sind, haben wir übernommen. Laut Jean Piaget ist Entwicklungspsychologe die ersten 5 bis 7 Lebensjahre formen sie unsere Identität. Wer macht denn das? Wer sagt uns, wie wir uns verhalten müssen, was wir fühlen müssen, wenn wir jetzt glauben, dass wir diese Emotion haben? Mhm. Wer anderer? Mhm. Das heißt, wir haben sie übernommen. Brauche ich nicht. Die haben sie auch übernommen. Also zurück zum Originalursprung.
Nicht bei uns. Wie hole ich mir das her? Weil im Grunde ist das jetzt, was du sagst, ja jetzt nicht so neu. Also wir hören sie doch immer wieder, dass das eben nicht wir sind, dass es übernommen haben, dass es Muster sind. Aber wenn ich in dem Moment drinnen bin, ist das ja alles nicht da. Ich bin ja da einfach dann in der Emotion drinnen.
Was wir gemacht haben. Was wir gemacht haben mit der Emotion, was du im Körper wahrnimmst und du rausnimmst, wenn ich mir beim NLP assoziieren, dissoziieren. Dissoziieren heißt, ich nehme die Emotion raus, weil die Emotion nicht ich bin. Du beginnst dort anders zu entscheiden. Die meisten Leute, wenn sie in einer Emotion drinnen sind, sind sie entweder grantig und machen Entscheidungen, die nicht förderlich oder schon gar nicht gesundheitsförderlich sind. Sieht man jetzt den Covid. Umsonst ist nicht die häusliche Gewalt gestiegen ohne Ende, Suizidrate und. Sie sind verhaftet in einer Emotion drinnen und reagieren nicht, wie es eigentlich auch möglich wäre, nicht in der bestmöglichen Variante. Wenn ich das mache und wenn ich in den Baum reingehe und der Baum ist eigentlich, die Übung mit dem Baum heißt nur, ich gehe in einer unterschiedlichen, wir nennen es Alpha State, also in Bewusstsein rein, wo ich mich mehr wahrnehme, wieder mich mehr auf mich konzentriere. Entschuldigung. Und dann entscheide ich auch anders, weil ich anders wahrnehme.
Was mache ich denn, wenn ich jetzt nicht in der Selbstverantwortung bin, weil es nicht um meine Emotion geht, sondern weil jemand in meinem Umfeld gerade emotional in Not ist?
Ich nehme ja das wahr. Was ich dir total oft mache, ist, ich stelle mir vor, ich übernehme die Emotion jetzt. Das funktioniert übrigens auch. Dann fangst du normalerweise auch gleich zu atmen. Bei Kindern kann man das super machen. Und dann kannst du, wenn du anfängst, auch langsamer zu atmen, dann übernimmt es ja. Diese Spiegelneuronen funktionieren. Wissenschaftlich belegt, Joachim Bauer und was weiß ich, was es auf die Bücher gibt. Genau. Die reagieren auf dich. Das heißt, ich gehe in einer Frequenz, Resonanz, wie auch immer man das nennen will, geht man rein, dann kannst du sie gut unterstützen. Tiere sind für mich die besten Versuchspersonen. Es funktioniert wunderbar mit Tieren. Die reagieren auf die, Kinder reagieren auf die. Ja. Wenn Eltern zu mir kommen, das Kind hat was, arbeite ich nicht mit dem Kind. Ich arbeite mit den Eltern. Mein Kind spüre ich. Großer Unterschied.
Ja.
Eine Emotion, wenn ab dem Zeitpunkt, wo wir wieder verstanden haben, dass ich nicht, jetzt sind wir auf der Identitätsebene, nicht die Emotion bin, sondern eine Kontrolle darüber habe, viele glauben, sie haben noch keine Kontrolle, Choleriker und was auch immer so ist, heißt das, sie haben keine Bodenhaftung mehr, darum die Baumübung. Und sie erinnern sich an etwas, und das hat meistens mit der Situation, wo sie gerade da sind, nichts zu tun. Das ist verbunden mit, die Emotion ist verbunden mit einer alten Erinnerung, wo sie auch mit irgendeiner Situation überfordert waren und nicht umgehen können und jetzt müssen emotional reagieren. Choleriker können meistens mit dem, was sie wahrnehmen, nicht umgehen. Dann lernen wir ja noch das. Da passt die Strategie nicht. Asperger ist das Gegenteil. Die Kinder mit Emotionen gar nichts anfangen, dafür sind sie hochintelligent. Buben mal gehabt, der war eigentlich der Grund, warum ich mich mit Asperger auseinandergesetzt habe, der war hochintelligent. Kurz davor, dass er bei der Matura durchfällt, habe ich gesagt, was läuft da ab? Bringt sich aber in seiner Freizeit Japanisch bei und Computer programmieren. Weil sein Übertraum war, nach Japan fahren und dort Programmierer werden. Ich habe gesagt, super! Japanisch bringt er sich bei, aber bei der Matura hat er Probleme, weil er nicht wusste, was er damit machen soll. Die Lehrerin zuckt aus, jeder zuckt aus, er ist Asperger, kann mit dem alles nichts anfangen, was da gerade vor ihm abläuft. die zucken nur mehr aus, weil der nicht drauf reagiert. Also ist ganz spannend. Und wenn man aber bedenkt, die Gabe, die Asperger haben, ist aber genau das. Zu erkennen, in der Ruhe zu bleiben und bessere, gute Entscheidungen zu treffen. Dann kommst du auf einen anderen, die nutzen einfach andere Potenziale und dann sind mit so emotionalen Ausbrüchen, was wir eigentlich alle erlernt haben. Weil die haben uns ja erlernt. Mhm. Wenn ein Baby schreit, dann kriegt es entweder Essen oder was, dann kommt was Positives, ja, dann schreien wir weiter. Okay. Und das ist der Grund, warum ich irrsinnig gern Innerkindheilung mache. Und ich sage, ich würde immer gerne einladen und ich mache die Einladung wieder gern. Ich habe es in Radios schon gemacht. Politiker. Wenn ich bei Politiker bitte Innerkindheilung machen, weil dann würden sie andere Entscheidungen treffen. Und dann hast du nicht das Gefühl, wenn du irgendeine Debatte anschaust, dass du wieder einen Kindergarten gehst. Und das ist so spannend, weil wenn wir Stress gehen, fangen wir an, kindliche Aktionen oder Reaktionen hervorzurufen. Mhm. Kannst du mit dem was anfangen?
Ja, kann ich. Das ist spannend, ja.
Es meint keiner böse. Mhm. Aber das ist einfach die Reaktion, was er gelernt hat. Wenn eine Stresssituation ist, mache ich einfach gewisse Sachen. Oder werden nachher Machos, die anderen werden extrem abwerten, weil er vielleicht mit der Mama nicht, die Mama immer noch da war. Also ganz spannende Sachen. Und ich weiß aber, keiner meint es böse.
Wenn ich jetzt das Wort Aha in den Raum werfe, dann fällt dir doch sicher eine Technik dazu ein, oder?
Ja, aha.
Aha.
Wie gesagt, ich bin eigentlich ein fauler Mensch, auch wenn ich Workaholic bin, aber ich tue die Methoden immer so nieder reduzieren, dass sie einfach sind, sofort integrierbar, speziell dann, wenn irgendwas da ist, wo eigentlich jetzt jeder normal in eine Emotion reingeht, sich aufbaut und da jetzt anfängt zu diskutieren und sonstiges, ich sage immer nur aha. Weil das eine Sichtweise ist von einer anderen Person. Ich gehe in die Emotion rein mit einer anderen Person, wenn ich damit mich in Resonanz gehe, mich triggern lasse und ich dieses Weltbild, was mir die andere Person sagt, annehme. Das ist aber Selbstverantwortung. Ich muss aber nur dazu sagen, auch mein Doktorat ist basierend auf dem neurobiologischen Konstruktivismus, der was auch aussagt, dass wir die Welt oder die Realität, die sogenannte Realität, wir selber kreieren, entwickeln, aufbauen. Mhm. Und da nehme ich irrsinnig gerne den Paul Watzlawick her, genialer Grazer. Wie wirklich ist die Wirklichkeit?
Ja.
Und das Buch. Wenn ich mit einem anderen Menschen diskutiere und mit einem anderen Menschen rede, kann ich das als Einladung sehen, dass ich seine Welt kennenlerne? So heißt aber nicht, dass es die Wirklichkeit ist. Es ist eine Realität. Mit dem Wort aha, wenn er sagt, du musst das jetzt tun, dann weißt du, aha, wieso? Und dann kriege ich eine Erklärung oder mit Fragetechnik kriege ich nachher die Info, warum er das glaubt, dass ich das jetzt machen soll. Aha ist ein wunderbares Werkzeug, dass ich in meiner Ruhe bleibe, in meiner Mitte bleibe, mich nicht aufregt für nichts und wieder nichts, weil gewisse Sorgen, es bringt einfach nichts. Und das Schöne ist, ich hab mir auch getraut, mir ein Büchlein jetzt, aber eigentlich aus dem Fun raus, aus der Covid-Zeit heraus, und eine YouTube-Videoserie zu machen, ich nenne es 50 Shades of Aha. weil ich schon allein mit dem Buch nichts anfangen habe können. 50 Shades of Grey, habe mit dem nichts anfangen können, habe mir gedacht, okay, aha. Aber die Aha passen. Und habe unterschiedliche Themen reingebracht, die was uns alle bewegen. Mhm. Und mache immer mehr Videos dazu, aber aus der Sicht aus eines Neurolinguisten, NLP, Psycholinguistik, Health Framing, also aus meinem Doktoratswissenschaftsbereich, und gebe den Menschen nur Impulse. Ich habe nicht gesagt, dass es die Wahrheit ist oder Realität ist. Aha. Impulse. Dass man vielleicht Dinge auch mal ein bisschen anders betrachten darf und kann. Und ich liebe Wortspielereien. Im Englischen geht es interessanterweise, also manchmal ein bisschen leichter als wir im Deutschen. Mhm. Und fange halt einfach an, mir das Wort anzuschauen, um was es gerade geht. Ich gebe gerne ein Beispiel, also zwei, weil mir die so berührt haben. Ich habe eigentlich, wenn ich meine Videos selber mache, habe ich auch Aha-Erlebnisse, weil ich einfach aus intuitiv heraus noch über dieses Thema reden. Aha, okay, cool. Eins ist über Fear, also Angst, Fear. Und da hast du das Wort Ear drinnen. Ear ist das Ohr. Mhm. Du hast eigentlich im Wort, im Wortpaket Fear, Angst, das Ohr drinnen. Mhm. Und die Angst entsteht aber nur eigentlich zwischen deinen Ohren. Wir entscheiden aber nachher aus Erfahrungen, aus was ich war, weil der andere das gesagt, ob wir das als Angst definieren wollen oder nicht. Ganz klassisch ist im Bereich Stress, Distress, Eustress, positiver Stress, reine Definitionssache, aber das entscheiden wir. Aber meistens auf Basis von Erfahrungen, die wir gemacht haben. Und das andere Beispiel, weil es einfach so ein Herzensthema ist, ist Family. Wenn du das Wort Family aufschreibst, ist nie drinnen. Und ich habe so viele Frauen, die oder Familie, wir definieren, was Familie ist. Ja, es gibt Familie, wenn wir da reingeboren sind, dann gibt es die Seelenfamilie, dann gibt es eine Herzensfamilie, dann gibt es die Freundinnen, was man als Familie sieht. Oder es gibt da, ich habe jetzt einen gehabt, interviewen, der war total berührend, der war ein Foster-Child, das heißt ein Adoptierkind. Der hat nichts anderes gekannt als Kinderheim. Mhm. Für den ist Familie was anderes.
Mhm. Ja.
Aber das Wort me in Familie ist, ich bin meine Familie. Und ich lade ein, wenn ich möchte, wenn ich gerne als Familie sehen möchte.
Ich erlaube es mir und ich nehme mir die Freiheit zu sagen, was ich als Zuhause empfinde. Ne?
Ja, schön gesagt, genau. Mhm. Und ich bin ein Mensch, der spielt irrsinnig gerne mit Worten. Nein, nicht. Ich meine, ich tue Neuropsycholinguistik jetzt studieren bei Doktorat in der Hoffnung, dass ich doch einmal fertig werde. und für mich ist es eine Reise. Für mich ist das Leben eine Reise, was vor 20 Jahren fast geändert wird, darum sehe ich die Reise nur mehr anders. Ich habe zum Beispiel 2011, da habe ich alle Fotos weggeschmissen. Ich habe nur mal ein Fotoalbum, wo meine Reise von dick und dünn und drinnen ist. Alles andere, und ich habe sehr viele Fotos gemacht, weil ich liebe Fotografieren. Tierfotos, alles, meine ganzen Reisen, und ich war viel unterwegs, alles weggeschmissen. Nichts bereut. Ich habe nicht gewusst, es fängt jetzt ein neues Leben an.
Ich verstehe dich gut, ich habe das auch gemacht. Ich habe auch aussortiert und ich habe ein Gesamtalbum. Und bewusst, ganz bewusst ausgewählt, welche Momente, welche Bilder sollen bleiben und was lasse ich los.
Ja. Weil das Spannende ist, und das ist mir später aufgefallen, wie ich so viel fotografiert habe, wenn du fotografierst, tust du eigentlich den Moment, der gerade da ist, gar nicht genießen. Sondern du musst jetzt schnell ein Bild machen. Gerade bei so Sonnenaufgängen, du kannst es eh nicht so schön fotografieren. Stimmt. Warum genießen wir es nicht? Warum muss ich, glaube ich, immer jedem irgendwen anders verschicken, wie schön das gerade ist? Warum kann ich nicht im Jetzt sein, das einfach nur genießen und in der Dankbarkeit zu sein und einfach sagen, bist du, sind wir auf einem schönen Planeten. Und im Wort genießen ist übrigens das Wort Genie drinnen.
Das gefällt mir.
Wir dürfen wieder erlernen, was Genuss ist, was Leben sein darf und kann. Ich habe seit Jahren eine Bucketlist. Ich mache auch eine Bucketlist mit meinem inneren Kind.
Schön.
Das habe ich als Übung definiert, für mal, wo ich das innere Kind mache, bitte Bucketlist. Ich habe einmal Zeit gehabt, da bin ich tagtäglich Eis essen gegangen. Also das war schon in Wien. Ich gebe nur zu, der Eiskreisler ist wirklich, ich mache Fleischwerbung ein bisschen, Product Placement, der ist wirklich gut. Oder veganes Eis auch, wo ich eben ein bisschen Vertrag habe. Du hast mich vergessen können, weil ich habe nicht einen Kopf genommen, was sie so gehört. Gell? Mein inneren Kind, es war jedes Mal eine Riesentüte mit 5. Ich bin durch Wien gegangen, ich habe gegrinst in allen Ecken, wie ein Kleinkind. Du hast mich vergessen können, die Welt war nicht da, weil ich habe jetzt mein Eis. Habe ich 2 Wochen lang tagtäglich gemacht. Und auch Prater fahren. Ich liebe im Prater diese Ringelreihe, wo du rauf, so 30 Meter und so. Und ich habe eigentlich Höhenangst, aber das funktioniert gut. Und da kommt mein Inneres, das tut gut. Wir vergessen uns. Wenn wir in einer Depression, wenn wir in einer schlechten Laune, wenn wir alle in irgendwas in die Richtung, wir vergessen uns und unser inneres Kind.
Ja.
Und das finde ich schade. Ich finde es so schade, weil kein Mensch auf diesem Planeten ist es wert, dass es mir schlecht geht.
Magst du gerade auch die letzten schönen Worte, die du jetzt gerade auch eh schon schön zusammengefasst hast, deine Aussage, magst du es trotzdem nochmal in eine extra Botschaft packen, was du allen Zuschauern mitgeben möchtest? Wie kommt man zur Lebensqualität, wenn man feststeckt, wenn man eigentlich will, aber irgendwie funktioniert es nicht? Wie wird das Leben schöner?
Spiel mit deinem inneren Kind. Egal welches Alter. Frag einfach noch, liebes innere Kind, welches Alter hast du jetzt? Und was darf ich mit dir Schönes machen? Und das machst du. Das ist eine Verpflichtung an dein inneres Kind und an dich. Wir haben vor lauter Arbeit das Leben vergessen. Wir haben vor lauter selbstgemachten Stress das Leben vergessen und das Genießen vergessen. Es wird Zeit, dass wir wieder zurückgehen. Und ich sage immer, Covid war die beste Möglichkeit, dass wir uns wieder rückbesinnen auf das Wesentliche. Das ist Leben, das Familie, seine Träume verwirklichen. Und nicht erst morgen. Jetzt. Nicht erst in einer Woche. Jetzt. Ich muss das zuerst machen, ich muss das Wäsche waschen. Ich muss das putzen. Nein, keine Ausreden. Jetzt.
Ja, ihr Lieben da draußen, dann bringen wir es kurz und knackig auf den Punkt. Lebt euer Leben. Nicht nächste Woche, nicht morgen, sondern jetzt.